Alpha und Quad, Markus 5, Abvers 11. Dort an dem Berg war eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sagten, lass uns in die Schweine fahren. Das erlaubte ihnen Jesus gleich. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ersoffen im See. Und die, welche sie hüteten, flohen und erzählten das in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den, der von den Dämonen besessen gewesen war, wie er da saß, begleitet und vernünftig. Den, der die Legion gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Schweinen. Da begannen sie, ihn zu bitten, ihre Gegend zu verlassen. Und als er ins Boot stieg, bat ihn der, besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte ihm, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was dir der Herr Großes getan hat und wer dich seiner erbarmt hat. Da ging er hin und begann im Zehnstädtegebiet zu berichten, was Jesus ihm Großes getan hatte, und alle wunderten sich.
Amen. Nehmen wir wieder Platz.
Guten Morgen. Und ich darf euch doch ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Das ist ja noch jung. Letzten Sommer war ich in Kirgisistan. Und wir waren mit Freunden zusammen in den Bergen. Das war ein gemütlicher Abend. Ist immer schön, dann alte Geschwister, altbekannte Geschwister zu sehen und auszutauschen. Ein Mann aus der Nachbarschaft gesellte sich dazu. Wir redeten über Gott. Und er als Muslime stimmte herzlich zu, dass es einen Gott gibt und dass Gott gut ist. Als dann die Frage aufkam, wie kann man vor diesem heiligen Gott bestehen, erzählte er mit Begeisterung, welche Opfer man bringen muss, wenn man die oder die Sünde getan hat und wie man das alles so regeln kann. Auf jede Nachfrage, ob das reicht, war er von seinem Werk der Selbstgerechtigkeit so überzeugt, dass er keinen Schatten von anderen Überlegungen zuließ. Meine Bemühungen, ihn zu erklären, dass wir Jesus brauchen, dass er die Lösung ist für unsere Sünden. Diesen Gedanke schob er sofort zur Seite und erklärte, dass das reicht, was er es macht. Und hoffte, dass er irgendwie, wenn er mal vor Gott stehen wird, alles regeln sich wird. Dann er tut das und das und das. Ich war ein bisschen deprimiert. Zu der Zeit habe ich gerade diese Geschichte von dem Mann, besessenen Mann, den Gerasena, gelesen in meiner stillen Zeit. Ich las dann nochmal den Text in allen drei Evangelien und dachte darüber nach. Das Traurige an dieser Geschichte ist ja, dass Jesus, der Retter, von ihnen abgelehnt wird. Und er verlässt die Stadt. Sie wollen ihn nicht haben. Wie traurig. Und diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium, die wir schon jetzt gehört haben, wollen wir uns in der Predigt gemeinsam anschauen. Und ich bitte, dass wir mitdenken und mitbeten und wir gemeinsam versuchen, dass dieser Text zu mir und zu uns heute redet. Zunächst mal ein paar Fragen zum Verständnis, wann und wo geschah dieses Ereignis. Wenn wir ein paar Verse davor lesen, den letzten Abschnitt im vierten Kapitel vom Markus-Evangelium, da wird gesagt, dass Jesus am Abend den Jüngern sagte, lass uns rüberfahren auf die andere Seite des Sees. Unterwegs kommt dann der große Sturm und Jesus greift ein. Übrigens, das Boot fuhr los und Jesus war müde wahrscheinlich und legte sich hin und schlief, das steht sogar geschrieben, auf einem Kissen. Und dann irgendwie wecken sie ihn und sagen, so geht es nicht weiter, wir verderben. Und dann holen sie ihn aus dem Schlaf und Jesus gibt einen Befehl und die Wellen hören auf. Normalerweise dauert das, bis Wellen aufhören, aber hier hören die Wellen auf und der Wind hört auf und alles ist in Ordnung. Und er sagt dann zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und dann sagen sie, wer ist der, den Wind und Meer gehorsam sind? Und dann kommt unser Text. Sie kommen liegen am Ufer an, in der Gegend der Gerasena. Das ist der erste Vers in unserem Abschnitt. Es war eine der 10 griechischen Städte, die es damals da gab. Und die meisten waren vom Ostjordan-Seite. Das wird einige Male in Evangelien erwähnt, das griechische Dekapolis. Und die Menschen, die da wohnten, waren überwiegend Griechen. Aus der Geschichte wissen wir, dass nachdem Alexander der Große da mit seinen Heeren mal durchgezogen ist, sind dann diese Ortschaften entstanden, diese Städten, und da wohnten Griechen. Heiden. Und da ist auch verständlich, dass sie Schweine hatten. Für die Juden waren das ja unreine Tiere. Und im dritten Buch Mose, Kapitel 11, wo dann aufgelistet sind, welche Tiere sie nicht essen dürften, sind dann explizit Schweine erwähnt, namentlich. Wir wissen ja die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählt im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Da verlässt der junge Sohn den Vater und verliert alles, was er hat, all sein Reichtum. Und irgendwann ist er ganz am Ende und dann ist Hungersnot. Und er weiß nicht, wo er ein Stück Brot bekommt und wo wird dann hingeschickt. So quasi die unterste Stufe, wo man hinkommen kann, Säue zu hüten. Hier haben wir eine Geschichte von Schweinen. Und jetzt passiert Folgendes. Wir haben es gehört. Da kommt Jesus an und ein Mann kommt ihm entgegengelaufen, der in Gräbern wohnt. Ein ganz großes Problem. Wenn man das liest, hier, wie es so beschrieben ist, dann kann man ein mummeliges Gefühl bekommen, oder? Als Jugendlicher habe ich nicht gerne diese Texte gelesen. Versuchen wir uns das ein bisschen besser zu verstehen. Wir stellen hier fest, dass die bösen Geister große Macht haben. Und das wird nicht geschmälert. Sie treiben ein Werk der Zerstörung. Der Mann lebt in Gräbern, wird öfters mit Ketten gebunden, aber er kann sich befreien und schreit um, schlägt sich um, zerstört sich selber und wahrscheinlich auch macht den anderen das Leben schrecklich. Er bringt Unheil für sich und für andere. Keiner kann ihn bändigen, wird hier mindestens zweimal gesagt. Erinnern wir uns, wir haben gesagt, Jesus hat am Abend gesagt, lasst uns rüberfahren. Das heißt, die ganze Geschichte spielt sich am Abend bei der Dämmerung, vielleicht sogar in der Dunkelheit ab. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns rüberfahren. Es ist eine unschöne Situation, in der die Jünger Jesu reingekommen sind. Es ist dunkel, es ist grausam. Und es passiert etwas weniger Schönes. Und jetzt erscheint Jesus da. Und was passiert? Wir lesen Vers 6. Da er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu. Was will er jetzt? Jesus angreifen? Nein. Wir lesen hier weiter. Da er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu, fiel vor ihm nieder und schrie laut und sprach: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Liebe Geschwister, unser Herr hat Allmacht über alles. Auch alle bösen Geister, die knien vor ihm nieder und fallen vor ihm nieder und erkennen, er ist der Herr. Jesus befreit den Besessenen. Er befreit. Und das ist mein erster Gedanke, den ich heute unterstreichen möchte. Jesus befreit von aller Gebundenheit und Sünden. So ist unser Herr. Das macht er. Er, Jesus, ist der Retter der Welt. Er ist für meine und ihre Sünden ans Kreuz auf Golgatha gegangen. Er hat für uns sein teures Blut vergossen. Er ist siegreich auferstanden. Und am Ende seines irdischen Lebens sagte er: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich möchte es nur schützen. Alle Gewalt. Und zwar im Himmel und auf Erden. Da gibt es keine Nische im Universum, wo er nicht das letzte Wort hätte. Das ist unser Herr. Und er sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28, komme zu mir. Kommen zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Seine Arme sind ausgebreitet, auch heute, auch jetzt, jeden Tag neu, für dich und für mich. Er ist unser Herr. Jesus ist die Befreiung von allen Gebundenheiten und allen Sünden. Ich denke da an eine Kollegin, die wir mal hatten, aus Kirgisistan. Sie schreibt in ihrem Zeugnis: Ich lebte am Issyk-Kul, das ist ein großer See in Kirgisistan. Und eines Tages kam ein entfernter Verwandter zu uns zu Besuch. Ich hatte immer ein Messer unter meinem Kopfkissen. Ich dachte, es würde mich von bösen Geistern beschützen. Als der Mann das sah, fing er an, mir zu erzählen von Gott und von Jesus. Das fällt mir im Herzen rein. Dann ein bisschen später, als dann die Herbstferien sind, hat sie die Möglichkeit, in die Stadt Bischkek, in der Hauptstadt, fahren und trifft dann Verwandte. Und die haben schon die Entscheidung für Jesus getroffen. Sie geht mit zum Gottesdienst und trifft auch die Entscheidung und nimmt Jesus ihr Leben auf. Und dann schlussfolgert sie: Ich bin Gott dankbar, dass er mich gefunden hat. Jetzt kann ich mich nicht mehr vorstellen, ein Leben ohne Gott zu führen. Ja, Jesus. Und nur Jesus ist die Befreiung von aller Gebundenheit und Sünden. Das schreckliche Leben des Besessenen ist zu Ende. Bevor er zu Jesus kam, lasen wir, da hat er seine Wohnung in Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn binden. Dann wird es weiter beschrieben und da wird nochmal gesagt: Und niemand konnte ihn bändigen. Und jetzt, Vers 15: Und sie sahen den Besessenen, in dem der Geist Legion lebte, gelebt hatte, der da saß, bekleidet und vernünftig. Die schrecklichen Leiden sind zu Ende. Als Jesus die Dämonen austrieb, dann baten die Geister, dass er ihnen die Erlaubnis gibt, in die Säue zu fahren. Lass uns in die Säue fahren, fragen sie. Und er erlaubt es ihnen. und etwa 2000 Tiere landen im Wasser und verenden im Wasser. Die Schweine sind weg. Ein Mann ist gesund und die Schweine sind weg. Ich lese nochmal. Etwa 2000. Es war viel. Vielleicht war das das Vermögen von vielen Menschen. Am Anfang seines Dienstes, als Jesus seinen Dienst anfing, dann macht er sehr deutlich in Matthäus Evangelium Kapitel 15, Vers 24, dass er zunächst mal gesandt ist nur für die Verlorene aus seinem eigenen Volk. Ich bin nun gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, sagt er. Und er unterordnet sich dem Gesetz. Er handelt nach dem Gesetz. Und nach dem Gesetz des Alten Testamentes waren das unreine Tiere, die Schweine, und er handelt richtig. Die Schweine sind weg. Und die Hirten, die laufen hin und verkünden das, da steht geschrieben, in der Stadt und auf dem Land. Aus dieser Beschreibung konnte man schlussfolgern, dass die Tiere nicht einer Person gehörten. Sonst wären sie nur zu einer Stelle wahrscheinlich gelaufen. Und dem Chef, dem Boss zu sagen, die Tiere sind weg. Könnte gut sein, wie es so oft ist in Zentralasien, da hat jeder im Dorf eine Kuh oder zwei und die werden alle von einem Hirten irgendwo gehütet. Das war wahrscheinlich Gesellschaftsvermögen. Schlussfolgerlich aus dieser Bemerkung. Auf jeden Fall laufen die hin und geben Bericht. Nach diesem Bericht der Hirten, die jetzt arbeitslos geworden waren und sicherlich nicht schuldig sein wollten für den Verlust, der entstanden ist, haben sie wahrscheinlich dementsprechend das auch weitergesagt. Und dann lesen wir, und die Leute gingen hin, Vers 15, und schauen sich an, was ist da passiert. Und sie kommen hin und sie sehen den Mann, vernünftig, gekleidet, bei Jesus. Und sie hören von den Hirten den Bericht, was mit Schweinen passiert ist. Sie analysieren die Lage. Und sie kommen zum Entschluss. Vers 17. Und sie fingen an und baten Jesus, dass er aus ihrer Gegend fortziehe. Wie traurig. Der von Gott gesandt war, wird abgelehnt. Er, der gekommen ist, dass sie Leben, nicht nur Leben, sondern Leben mit Überfluss haben sollten, wird nicht gebraucht. Sie sehen den befreiten Menschen und sie sehen den wirtschaftlichen Verlust und ahnen, wenn sie sich auf Jesus einlassen, dann müssen sie sich verändern. Dann muss einiges anders werden in ihrem Leben. Und dann sagen sie lieber nein. Und Jesus? Interessant. Er argumentiert nicht mit ihnen. Er begründet das nicht ihnen, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Sondern er geht. Und das ist mein zweiter Gedanke, den ich hier gerne unterstreichen möchte. Auch heute wird Jesus von vielen Menschen abgelehnt. Eine traurige Tatsache. Heute wird Jesus von vielen Menschen abgelehnt. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, wird uns dann so schlicht und einfach geschildert, wie Jesus vorgeht. Er sagt, siehe, ich klopfe an der Tür und wenn jemand die Tür öffnet, dann komme ich herein. Das heißt, Jesus gibt ein Angebot und der Mensch entscheidet. So war es damals und so ist es auch heute. Welchen Raum Jesus in meinem Leben hat, darf ich entscheiden. Er bietet sich an. Er hat einen guten Plan. Er ist der Retter und Erlöser. Aber ich, Mensch, darf entscheiden. Und es ist wichtig, dass wir richtig entscheiden. Auch heute wird Jesus von vielen Menschen abgelehnt. Und sie haben dann Gründe dafür. Das sagen die eine Gruppe: Wir sehen es nicht ein, dass wir eine Errettung brauchen. Sie sind mit sich selber zufrieden, wie der Nachbar von meinen Freunden, von denen ich erzählt habe. Die andere Gruppe sagt sich: Naja, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann wird das Folgen haben. Vielleicht wird meine Frau mich dann nicht mögen oder mein Mann. Oder vielleicht werde ich dann irgendwo in der Kneipe nicht mehr so anerkannt werden oder sonst wo. Oder vielleicht sogar verfolgt. Dann sagt man: Naja, dann lieber warte ich nochmal oder mache ich es nicht. Dann gibt es eine dritte Gruppe. Denen sind die Dinge dieser Welt, die sie zurzeit haben können, wie Vergnügen, Ehre und Reichtum, wichtiger als die Sachen, die die Bibel von der Ewigkeit erzählt, und sagen: Naja, vielleicht doch lieber nicht. Hier gab es auch eine gewisse wirtschaftliche Entscheidung in dieser Geschichte, nicht wahr? Und dann gibt es auch eine Gruppe, die sicherlich auch nicht klein ist. Das sind Menschen, die wehren sich gegen das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben, der ihn zu Jesus führt. Oh, mögen wir doch gehorsam sein, wenn der Heilige Geist zu unserem Herzen redet, und ihn nicht wehren, sondern ihn wirken lassen, ihn gehorsam leisten. Jesus wird hier in dieser Geschichte eindeutig abgelehnt. Das haben wir gelesen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrer Gegend fortzufahren, fortzugehen. Wie traurig. Diese Geschichte voller Überraschungen endet auch mit einer weiteren Überraschung, nicht wahr? Vers 18: Und als er Jesus in das Boot stieg, bat ihn, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfte. Da ist einer, von Jesus befreit worden, der will bei Jesus bleiben. Das ist doch selbstverständlich, oder? Was hätte man anderes erwarten können? Jesus wird abgelehnt. Er zieht ab. Dann nimmt er doch alle mit, die zu ihm gehören, oder? Ich hätte mir Folgendes vorstellen können. Als das dann passiert, dann machen die Jünger mit Jesus einen kleinen Kreis. Und Jesus sagt zum Petrus: Du Petrus, du hast doch ein Haus in Kapernaum. Kann er vorübergehend bei dir wohnen? Okay? Und Andreas, du kannst ihm beibringen zu fischen, damit er irgendwie sein Geld verdienen kann. Und Matthäus, er kann sicherlich nicht mit Geld umgehen, dann mach einen kleinen Crashkurs, wie er sein Geld besser verwalten kann. Und dann gucken wir nach einem halben Jahr, wie es geht, und dann machen wir weitere Besprechung. Das wäre doch logisch, oder? Aber unser Text spricht was anderes. Kapitel 19, die erste Hälfte. Aber er, Jesus, ließ es nicht zu. Ich lese: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Nein, nein, Jesus lässt ihn nicht im Regen stehen. Bevor er mit Jesus in Kontakt kam, war sein Zuhause die Gräber. Jetzt, wo sich sein Leben geändert hat, sagt er: Geh nach Hause. Du hast eine Familie, du hast Verwandte, die brauchen dich und die haben Zeit für dich, und da musst du jetzt hingehen. Und Jesus hat einen Auftrag für ihn. Geh dahin und erzähle davon, was der Herr, Jahwe, Gott, an dir getan hat. Wie er dir barmherzig gewesen ist. Jesus wird abgelehnt und er geht. Aber er schickt den Befreiten dahin zu den Verwandten. Denn er wird ja nicht abgelehnt. Und das ist das Besondere dieser Geschichte. Er soll hingehen und von der Rettung berichten, die er erlebt hat. Und dann lesen wir in Vers 20 den Text. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, wie viel Jesus, erstaunlicherweise sagt er jetzt Jesus und nicht Jahwe, der Herr, sondern er hat Jesus erlebt, an ihn getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Und das ist mein dritter Gedanke, den ich gerne unterstreichen möchte. Jesus sendet uns, die wir von ihm gerettet sind, in die Orten, wo er abgelehnt wird, damit wir davon erzählen, was er an uns Gutes getan hat. Ja, er sendet uns, dich und mich, in die Orten der Ablehnung, damit wir erzählen, was er an uns getan hat. Was passiert? Wir wissen, er geht hin. Und er fängt nicht nur in seiner Verwandtschaft an, sondern wir lesen in den 10 Städten, das heißt eine große Gegend, erzählen, was Jesus für ihn getan hat. Im Lukas-Evangelium wird es dann kürzer zusammengefasst und er ging hin und verkündigte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus an ihm getan hat. Und jedermann wunderte sich. Moment mal, wenn Leute anfangen, sich über Gottes Handel zu staunen und sich zu verwundern, das ist ja quasi die Fußstufe vom Glauben. Da, wo ich darüber staunen anfange, was Gott tut und handelt, dann bin ich ganz nah am Reich Gottes. Das ist nur ein kleiner Schritt. Jesus wird abgelehnt, aber durch diesen gesandten Mann kommt das Evangelium hinter der Front der Ablehnung und sie erfahren, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Die Lage in unserem Land ist heute anders. Jesus wird abgelehnt. Wie geschieht das? Naja, eine große Ablehnung ist das, was wir sagen, Glaube ist Privatsache. Das heißt, was ich glaube, geht dir nichts an und was du glaubst, geht mir nichts an. Und so leben wir jeder so quasi in unserer eigenen Isolation. Und wie kann dann die frohe Botschaft, dass Jesus nur der einzige Retter ist, zu den anderen kommen? Nein, Glaube ist nicht Privatsache. Wir respektieren die Privatsphäre des Menschen und wir respektieren die private Entscheidung jedes Einzelnen. Aber die Rettung, na Moment mal, wenn beim Nachbar das Haus brennt, dann sage ich, er muss selber drauf kommen, dass es heiß wird, dann laufe ich doch sofort hin und rette und helfe doch, wenn ich kann. Oder? Dann ist es doch auch mal keine Privatsache. Der Vergleich hängt sicherlich, aber Sie verstehen, was ich sagen will. Wenn ich irgendwo eine Stelle gefunden habe, wo ich gutes Essen bekomme und ich treffe jemanden, der Hunger hat, dann ist es ja normal, dass ich sage, da gibt es eine Lösung. Und das wäre ja auch falsch zu sagen, naja, das ist Privatsache, ich habe was gefunden, ihr findet nichts, ha, Pech gehabt. Nein, es ist falsch. Aber wir verstehen, wie dem Teufel es gelungen ist, uns vom Evangelium Verkündigung irgendwie fremd zu halten. Die Gesellschaft hat sich von Gott getrennt. Die Bibel ist nicht mehr die Norm fürs Leben, die Autorität nicht mehr. Und dann kommt noch ein anderes. Man sagt, naja, man will keine Veränderungen. nach dem Motto, lass mich in Ruhe, so wie ich denke und lebe. Etwa so sieht die Ablehnung in unserem Land aus. In Zentralasien ist es anders. Gott wird nicht abgelehnt. Über Gott kann man beinahe überall mit Menschen reden. Und die reden gerne darüber, über Gott. Aber man möchte sich selber helfen, anstatt Jesus, den einzigen Retter, anzunehmen. Das Buch, die Bibel, ist dann mit einem anderen Buch ersetzt worden. Und man ist verblendet. Und die Menschen aber auch da ahnen, wenn sie sich auf Jesus einlassen, dann gibt es Veränderungen im Leben. Und einige gehen darauf ein und werden Kinder Gottes und werden glückliche Menschen. Und einige sagen, nein, das will ich nicht. Wir haben hier gelesen, Jesus hat den Auftrag für diesen Befreiten. Verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr Jahwe an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Von diesem Mann wissen wir nicht mal den Namen. Wir wissen ganz wenig von diesem Mann. Schauen Sie, Jesus setzt sich in ein Boot und sie fahren weg. Ich weiß nicht, wie Sie diese Geschichte wirklich damals abgespielt haben. Wir haben ja hier einen Bericht, der später aufgeschrieben ist. Aber vielleicht vergingen dann Wochen, vielleicht sogar Monate. Auf einmal hören Sie, hoppla hopp, der Mann ist da aktiv. Da wurde kein Reporter mitgeschickt mit ihm, was er hier alles gemacht und gezeigt hat jeden Tag. Das hat sich rumgesprochen. Sonst wäre es hier nicht aufgeschrieben. Das war Wirklichkeit. Er erzählt überall, was Jesus für ihn getan hat. Wir lesen einige Kapitel weiter im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 31. Da wird uns geschrieben, dass Jesus wieder mal durch diese Gegend zieht, der 10 Städte. Und da lesen wir Vers 32. Und sie brachten ihn einen, der staub und stummelte, und baten, dass er die Hand auf ihn legte. Und Jesus heilte ihn. Auf einmal eine ganz andere Haltung. Er ist wieder in dieser Gegend und auf einmal nicht bitte weg von uns, sondern hier haben wir eine Not. Dann Kapitel 8, da wird uns beschrieben der Speisung von den 4000 Menschen. Und das geschah auch in dieser Gegend. Und jetzt hören viele und lange Jesus zu. So, dass es zu seinen Jüngern sagen musste, Vers 2, mich jammert das Volk, dass sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus. Auf einmal eine ganz andere Situation, oder? Ein einfaches Zeugnis, ein einfacher Mann, und Gott tut sein Werk. Das Thema meiner Predigt ist Jesu Handeln in Zeiten der Ablehnung. Und wir haben gesehen, dass Jesus die Befreiung ist von allen Gebundenheiten und Sünden. Wir können mit alles zu Jesus kommen. Auch heute wird Jesus von vielen Menschen abgelehnt. Haben wir gesehen und können bestätigen. Und drittens, Jesus sendet uns dahin, wo die Ablehnung ist, damit wir davon erzählen, was Jesus an uns persönlich getan hat. Der Mann konnte nicht predigen. Der Mann hat den Heilsplan Gottes gar nicht verstanden. Er hat ihn gar nicht gewusst. Der Mann wusste von Jesus nur von einer Begegnung. Liebe Geschwister, wie viel mehr wissen wir? Wie viel mehr Erfahrung mit Jesus haben wir gemacht? Wie viel mehr qualifiziert sind wir für das, was der Mann damals qualifiziert genug war, zu tun? Und er ging hin und verkündigte überall, welche Dinge Jesus an ihm getan hat. Wollen wir das nicht auch tun? Ich komme zum Schluss meiner Predigt. Wissen Sie, manchmal wird unsere Predigt abgelehnt und ist gar nicht gefragt. Manchmal wollen die Leute gar nicht die Argumente hören, die wir haben für den Glauben. Auch wenn sie berechtigt sind. Aber das Zeugnis, wenn ich erzähle, was Jesus in meinem Leben persönlich getan hat, das kann man nicht wegstreichen. Das steht da. Und wenn wir das tun, so lesen wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 32, sagt Jesus, wenn wir ihn bekennen, dann bekennt er uns vom himmlischen Vater. Dann verstärkt er unser Zeugnis, auch wenn wir es vielleicht gar nicht sehen und vielleicht deprimiert zu Ende gehen von einem Gespräch. Nein, nein, da gibt es noch eine andere Seite dieses Ereignisses. Und in Johannes-Evangelium, Kapitel 15, sagt Jesus, dass der Heilige Geist kommen wird und er wird Jesus bekannt machen, der wird Zeugnis von ihm ablegen und wir sollen auch Zeugnis ablegen und dann wird das verstärkte Zeugnis dazu von Gott gebraucht, dass Menschen zum Licht kommen. Was kann es Schöneres geben? Ja, Jesus handelt auch in Zeiten der Ablehnung. Lasst uns nicht entmutigen, sondern wollen wir seinem Beispiel, den er uns zeigt in der Schrift, folgen und er wird sich verherrlichen. Gepriesen sei sein Name. Amen.